Kleine Anmerkung vorab. Ich bin ein wenig erkältet, vielleicht hört ihr es an der Stimme. Und daher hoffe ich, dass ihr trotzdem alles gut nachvollziehen könnt. Und möchte jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen, dass Gott Gnade schenkt zum Reden, aber auch zum Hören. Vater, wir danken dir, dass du das Jahr über hinweg immer an unserer Seite warst. Und wir sind voller Überzeugung, dass du das auch heute bist und dass du auch mit uns in das neue Jahr gehen wirst. Und so bitten wir dich jetzt auch, dass du Gnade schenkst, mir Gnade schenkst, in dem Sinne, dass ich diese Predigt, die Worte, die du mir aufs Herz gelegt hast, dass ich diese Worte weitergeben darf an die Gemeinde. Möchte dich bitten für alle, die hier sind, die zuhören werden, die mitdenken und mitarbeiten werden, dass du auch ihnen Gnade schenkst und ein offenes Herz für dein Reden, Vater. Danke, dass wir aus deinem Wort wissen dürfen, dass du gerade in denen, die schwach sind, dich als mächtig und kraftvoll erweist. Und diese Verheißung, die nehmen wir heute, jetzt hier gerne in Anspruch. Amen. Ja, ich starte mit diesem Zeichen und habe eine Frage an euch. Wer weiß, was das für ein Zeichen ist? Genau, und du wusstest es auch, ne, Waldemar? Kleinanzeigen, natürlich. Früher eBay-Kleinanzeigen, jetzt nur noch Kleinanzeigen. Für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist ein Online-Portal, wo man zum Beispiel Gegenstände verkaufen kann. In der Regel sind das gebrauchte Gegenstände, manchmal auch neue Gegenstände. Also wenn du heute sagst, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit meinem Weihnachtsgeschenk, dieses Portal eignet sich hervorragend, dein Weihnachtsgeschenk wieder loszuwerden. Und auf diesem Portal gibt es jetzt die Möglichkeit, den Käufer bzw. den Verkäufer zu bewerten. Da gibt es verschiedene Systeme, da gibt es zum Beispiel ein Sternesystem, 5 Sterne sehr gut, 1 Stern nicht so gut und dann kannst du auch Schlagworte auswählen. Also du kannst den Käufer bzw. Verkäufer bewerten, indem du das Schlagwort auswählst, freundlich oder zuverlässig. Diese Person kam zum vereinbarten Termin. Diese Person hat eine angemessene Preisvorstellung gehabt und so weiter und so fort. Also im positiven Sinne kannst du die Leute bewerten. Du kannst es aber auch im negativen Sinne machen und deutlich machen, nee, die Person kam nicht zum vereinbarten Termin, diese Person ist unzuverlässig, die Person hat übertriebene Preisvorstellungen gehabt und. Und dann errechnet dieses Portal, dieses System eine gewisse Bewertung. Und das Ganze sieht dann so aus, ich habe mal beispielhaft unser Profil jetzt mitgebracht von meiner Frau und von mir. Und mir geht es nur um diese 4 Schlagworte. Ich habe natürlich jetzt, weil wir gerade sehr positiv bewertet sind, habe ich euch das jetzt mitgebracht, ne? Sonst würde ich ein anderes nehmen. Also Top-Zufriedenheit, wahrscheinlich, weil meine Frau vieles managt, besonders freundlich, besonders zuverlässig und besonders nachhaltig. Das sind jetzt die 4 Schlagworte, die dieses Profil errechnet hat für uns. Und der Käufer und Verkäufer hat jetzt eine Ahnung, der kann darauf einsehen und hat Einblick und weiß, okay, mit dieser Person, da kann ich jetzt aufgrund dieser 4 Schlagworte mitrechnen. Jetzt habe ich eine Aufgabe an euch. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie was bei Kleinanzeigen zu bewerten, sondern es geht darum, mal das Jahr 2023 in Kürze Revue passieren zu lassen und uns als Gemeinde Neues Leben mit 4 Schlagworten zu beschreiben. Das müsst ihr jetzt nicht laut tun, sondern jeder mal so für sich. Denk mal so kurz nach, mit welchen Schlagwörtern würdest du uns als Gemeinde Neues Leben, egal ob du jetzt Mitglied bist oder nur Gast dieser Gemeinde, wie würdest du uns beschreiben? Mit was für Schlagwörtern? Einfach mal für euch selbst so, und wenn es nur 2 sind, aber dass ihr einfach so ein bisschen was im Hinterkopf habt. Übrigens eignet sich das auch hervorragend als Gesprächsthema, vielleicht für heute Abend, wenn ihr mit Freunden, Verwandten, Bekannten zusammen seid. Einfach mal am Ende des Jahres so das Jahr Revue passieren zu lassen und so 4 Schlagworte auszuwählen, wie dieses Jahr aus eurer Sicht verlaufen ist. So, ich hoffe, ihr habt so das eine oder andere Schlagwort, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und jetzt möchte ich mit euch diese Schlagworte mit einem Bibeltext abgleichen. Und zwar finden wir diesen Bibeltext in Apostelgeschichte 2. Aileen hat uns den Gesamtzusammenhang vorgelesen und ich möchte heute vordergründig vom Schwerpunkt her nur einen Vers mit euch betrachten, wo es auch um vier Schlagworte geht, um vier Kennzeichen der ersten Gemeinde überhaupt. Apostelgeschichte 2,42, da steht: Und sie, damit sind die ersten Christen im neutestamentlichen Sinne gemeint, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Auch wieder vier Schlagworte. Und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er erwähnt jetzt diese Schlagworte. Und mein Anliegen ist es heute anhand dieses Verses, mit euch gemeinsam eine Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, wo sind wir als Gemeinde Neues Leben in Preußisch-Oldendorf auf einem guten Weg und wo weichen wir vielleicht ab? Wo haben wir vielleicht als Gemeinde auch noch eine ganze Menge Luft nach oben? Aber mein Anliegen ist auch, dass jeder Einzelne für sich selbst das Ganze auch reflektiert. Also, dass wir das nicht nur auf uns allgemein als Gemeinde beziehen, sondern jeder Einzelne von uns macht ja die Gemeinde aus. Wir sind ja alles einzelne Glieder an einem Leib und jeder Einzelne macht dann das, was die Gemeinde Neues Leben ist, letzten Endes aus. Und deshalb möchte ich dich einladen, auch anhand dieser vier Kennzeichen, dass wir uns da selbst auch hinterfragen. Und daher das Thema, das Grundgerüst einer gesunden Gemeinde, eine Bestandsaufnahme anhand von vier Kennzeichen. Ganz kurz zum Kontext von diesem Text. Es handelt sich hier um die Gemeinde, um die erste Gemeinde im neutestamentlichen Sinne. Also zeitlich gesehen sind wir so in den Mitte der 30er Jahren. Der Herr Jesus, er ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Er hat den Tod besiegt. Er ist siegreich auferstanden. Nach seiner Auferstehung war er noch 40 Tage hier und hat in Israel gewirkt und ist dann in den Himmel aufgefahren. Und 10 Tage nach seiner Himmelfahrt fand dann das jüdische Pfingstfest statt. Und in Jerusalem, da kam dann der Heilige Geist in Form von brennenden Zungen auf die an Jesus Gläubigen und erfüllte sie. Und der Apostel Petrus, er hat dann erfüllt vom Heiligen Geist eine vollmächtige Predigt gehalten. Und das Ergebnis dieser vollmächtigen Predigt sah dann so aus. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, also die geantwortet haben auf die Predigt des Apostel Petrus, die ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also die Menschen, 3000 Menschen haben auf das Evangelium mit Buße geantwortet, haben ihr Leben Jesus anvertraut und sie haben sich taufen lassen. Und diese 3000 Christen bildeten jetzt Gemeinde. Und diese Gemeinde musste sich ja jetzt organisieren. Wisst ihr, damals, vor 2000 Jahren, da konntest du nicht einfach mal nach Espekamp in die christliche Bücherstube gehen und dir mal ein paar Bücher reinholen und besorgen und dann über Gemeindebau und so weiter einfach mal recherchieren. Damals gab es auch keine Bibelschulen, wie wir sie heute haben, keine Gemeindegründungsgesellschaften, keine Gemeindeseminare, nichts. Das Einzige, was die Christen damals hatten, war das Alte Testament, das Neue gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie hatten die 12 Apostel, Männer, die 3 Jahre intensiv mit Jesus gelebt haben und sie hatten natürlich den Heiligen Geist. Das war alles. Und jetzt starten wir mal und schauen uns mal an, was diese Gemeinde damals, die allererste Gemeinde, die unerfahrenste Gemeinde überhaupt, was diese Gemeinde ausgezeichnet hat. Und wir starten hier mit dem ersten Teil, sie blieben beständig. Ich möchte zuerst mal mit euch über das Wort beständig nachdenken. Man könnte auch übersetzen mit, sie verharrten in der Lehre. Sie hielten fest die Lehre, das Gebet, das Brotbrechen und so weiter. Dieses Wort kommt zum Beispiel auch in Apostelgeschichte Kapitel 10 vor. Da geht es um einen römischen Offizier, Cornelius vom Namen her. Und der hatte einen frommen Soldaten. Und dieser Soldat war einer von denen, die beständig bei dem römischen Offizier waren. So steht das in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 7. Also wir würden heute sagen, das war sein persönlicher Bodyguard, seine Leibwache, sein Secret Service. Wisst ihr, für mich ist aktuell unsere Tochter Tirza das ultimative Beispiel für Beständigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so beobachtet habt, aber Tirza von ihrer Mama zu trennen, aktuell unmöglich. Keine Chance. Auch Papa schafft das nicht. Tirza ist beständig bei Mama. Und das zeichnete damals die Christen aus. So wie Tirza immer bei ihrer Mama ist, so eng waren die Christen mit der Lehre, der Gemeinschaft, dem Brechen des Brotes und im Gebet verknüpft. Wenn Lukas heute uns als Gemeinde Neues Leben mit 4 Schlagwörtern beschreiben würde, welche Begriffe würde er wählen? Die Gemeinde Neues Leben in Preußisch-Ollendorf ist beständig oder war beständig. Punkt, Punkt, Punkt. Dr. Kyle Walker, das ist ein Pastor in den USA, er hat auch mal über diesen Text gepredigt und er sagt, hier wird gewissermaßen die Substanz einer Gemeinde dargestellt. Wenn man jetzt einen Röntgenapparat hätte und man würde jetzt diese Gemeinde röntgen, um zu wissen, was hielt die Christen damals zusammen? Was war das Grundgerüst dieser Gemeinde? Dann würde man genau auf diese 4 Kennzeichen kommen. Diese 4 Kennzeichen, das hat die Gemeinde damals ausgezeichnet und zusammengehalten. Und jetzt starten wir mal mit dem ersten Kennzeichen. Also, die erste Gemeinde damals, sie war beständig, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Ich habe diesen Punkt mal überschrieben mit lernende Gemeinde. Diese Gemeinde war eine lernende Gemeinde. Also diese Gemeinde hat immer mehr und mehr lernen wollen aus dem Wort Gottes. Wisst ihr, eine gesunde Gemeinde ist gleichzeitig auch eine tief gegründete Gemeinde im Wort Gottes. Also du kannst Wort Gottes und geistliches Wachstum kannst du nicht voneinander trennen. Das ist unmöglich, das geht nicht. Jetzt müssen wir erstmal klarstellen, was ist mit der Lehre der Apostel gemeint. Nun, damals gab es ja noch nicht das Neue Testament, hatte ich ja schon gesagt. Und daher werden die Apostel sich sehr stark auf das Alte Testament konzentriert haben. Und sie werden das Alte Testament genommen haben und immer wieder auf Jesus Christus hingewiesen haben. Sie werden zum Beispiel 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 gelesen haben, wo es um die erste Christusverheißung überhaupt geht, wo Gott selbst zu der Schlange und zu Eva und Adam sagt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir wissen heute rückblickend, das ist Jesus Christus. Oder sie werden Psalm 22, Vers 2 gelesen haben und der Gemeinde deutlich gemacht haben, da steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie werden das auf Jesus Christus ausgelegt haben. Jesus Christus, der genau das gesagt hat. Und so könnte man jetzt zig andere Bibelstellen nennen im Alten Testament und sie immer wieder auf Jesus Christus hin auslegen. Und so stelle ich mir die Lehre der Apostel vor. Aber nicht nur das. Natürlich werden die Apostel auch berichtet haben, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Wie Jesus gelehrt hat, dass er vollmächtig gelehrt hat, was Jesus gelehrt hat, zum Beispiel die Bergpredigt, die ganzen Ich-Bin-Worte. Und natürlich werden sie auch von seinen Wundern berichtet haben, wie Jesus 5 Brote und 2 Fische vermehrt hat, wie Jesus den Sturm gestillt hat, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie Jesus Menschen, die besessen waren von Dämonen, ausgetrieben und befreit hat. Und natürlich werden sie auch davon berichtet, dass Jesus Tote auferweckt hat, wie zum Beispiel die Tochter von Jairus oder eben auch Lazarus, der 4 Tage lang tot war und Jesus hat diesen Mann zu neuem Leben auferweckt. Und natürlich werden sie auch das Evangelium in allen Details ganz deutlich weitergegeben haben. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen von unserer Schuld und Sünde zu erretten, weil wir Vergebung brauchen. Ich bin mir sicher, dass so ein Apostel Thomas sagen wird, und Leute, ich, Ich war dabei, als Jesus Christus auferstanden ist und sich uns offenbart hat. Und ich bin derjenige, der meine Finger in seine Wunden gelegt hat. Ich bin ein Zeuge dessen, dass Jesus Christus wirklich den Tod besiegt hat. All das und natürlich noch wesentlich mehr beinhaltet die Lehre der Apostel. Also die Christen damals haben sich mit dem beschäftigt, was damals zu ihrer Zeit vorhanden war. Jetzt die Übertragung auf uns. Für uns ist heute die Lehre der Apostel das gesamte Wort Gottes. Also nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament. Alle 66 Bücher der Bibel ist für uns heute die Lehre der Apostel. Wir können uns damit beschäftigen und ich würde sogar so weit gehen, wir als Christen, wir müssen uns damit beschäftigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die ersten Christen, die waren da ganz beständig dran. Das macht auch Vers 46 deutlich. Da steht, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Wahrscheinlich nicht jeden Tag alle 3000 Christen, weil die hatten ja auch persönliche und private Verpflichtungen wie Haus, Hof, Familie und so weiter. Aber Lukas macht deutlich, jeden Tag gab es Christen, die haben sich an einem zentralen Ort, jetzt in diesem Fall der Tempel, versammelt und haben sich über das Wort Gottes ausgetauscht. Denn der Tempel war der Ort damals, wo man sich über das Wort Gottes unterhalten hat. Warum haben sich die Christen so intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt? Warum sollten wir das so tun? Nun, die Antwort ist ganz einfach, weil sie überzeugt davon waren, hier redet Gott. Immer wenn du den Buchdeckel der Bibel öffnest, spricht Gott. Und wir sind es auch. Wir sind überzeugt, dass Gott redet und wir brauchen das Reden Gottes, sonst verhungern wir geistlich. Und ihnen war es wichtig, in einer Regelmäßigkeit und auch in einer Häufigkeit zusammenzukommen und sich vom Wort Gottes belehren zu lassen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt dieses Vorbild der ersten Christen nehme und auf uns beziehe und überhaupt auf Christen im Westen und auf Gemeinden hier in unserem Land Deutschland, dann frage ich mich ganz ehrlich, was ist mit uns Christen im 21. Jahrhundert hier im Westen eigentlich los? Der mangelnde Hunger nach dem Wort Gottes zieht sich wahrscheinlich durch alle Gemeinden in ganz Deutschland durch. Wenn man sich so umhört, und ich habe ja auch Kontakt und bin vernetzt mit anderen Pastoren anderer Gemeinde, und wenn ich dann frage, und wie viele Personen kommen so verhältnismäßig zu euch, zum Beispiel in die Bibelstunde, dann ist die Antwort vom Prinzip her immer die gleiche. Das Interesse ist verhältnismäßig niedrig. Es kommen deutlich weniger Personen zu den Bibelstunden als am Sonntag in den Gottesdienst. Und ich finde das alarmierend für uns Christen in Deutschland. Pastoren machen sich Gedanken, wie können wir das Wort Gottes der Gemeinde eigentlich schmackhaft machen. Und sie werden auch richtig kreativ. Ich weiß zum Beispiel von einer Gemeinde, die hat dann Folgendes ausprobiert. Die hat den Namen geändert. Nicht mehr Bibelstunde, weil das ist so altbacken, sondern das heißt dann Tiefgängerabend. Man geht in die Tiefe. Oder ein anderer Ansatz war, wir erstellen Flyer und machen dann bereiten die Gemeinde schon darauf vor, dann und dann kommt dieser und jener Text mit diesem und jenem Thema, damit die Gemeinde vielleicht dadurch Interesse bekommt, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Oder eine Gemeinde hat angefangen, Anmeldungen anzuführen. Man hat sich dann ganz bewusst zur Bibelstunde angemeldet, damit man eine gewisse Verbindlichkeit hat. Oder ein ganz, ganz kreativer Ansatz war, wir erheben einen Beitrag, einen finanziellen Beitrag. Also du musstest dann, wenn du zur Bibelstunde kommen wolltest, musstest du 1 bis 2 Euro bezahlen. Warum? Weil das Motto ja so lautet, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn du also 1 oder 2 Euro zahlst, dann kostet dich etwas und dann denkst du vielleicht, das ist besonders wertvoll. Und ich habe nichts gegen kreative Ideen, ne? Versteht mich nicht falsch. Ich bin auch ein Freund dessen, dass man sagt, doch, man muss auch mal immer wieder mal neue Impulse setzen. Überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, dass wir dadurch nicht den Kern des Problems erreichen. Der Kern des Problems liegt viel tiefer und das ist wie so häufig unser Herz. Denn wir leben auch als Kinder Gottes, als Christen leben wir ja immer noch in unserem Körper oder wie die Bibel das so sagt, in unserem Fleisch. Und das Fleisch rebelliert gegen Gott. Und daher wird es immer ein Kampf sein. Es wird immer dich etwas kosten. Kämpfen ist anstrengend und es kostet Überwindung. Es ist ein geistlicher Kampf. Und diesen geistlichen Kampf können wir nur kämpfen, indem wir Gott im Gebet darum anflehen, dass er uns auch als Gemeinde neues Leben, aber auch jeden Einzelnen ganz persönlich Hunger nach seinem Wort schenkt. Und dieser Hunger beginnt bei dir persönlich. Und vielleicht ist es gut, wenn du dir auch mal einen Vorsatz machst, ab morgen dann für das Jahr 2024, dass du mal sagst, ja, ich möchte auch in diese Beständigkeit des Wortes Gottes kommen. Und vielleicht ist es gut, mal einen Vorsatz zu machen, wie zum Beispiel, ich möchte einfach mal die Bibel in einem Jahr durchlesen, um sich beständig unter das Wort Gottes zu begeben. 3 Kapitel am Tag, jeden Tag zu lesen und du wirst in einem Jahr einfach mal durch die Bibel kommen. Oder andere kreative Ansätze, um in dieser Beständigkeit zu sein, so wie es damals die Gemeinde selbst uns vorgelegt hat. Möge Gott uns wieder Hunger nach seinem Wort schenken, damit über uns nicht einmal Folgendes gesagt werden muss. Das ist ein Text, der mich wirklich warnt, das Wort Gottes nicht zu vernachlässigen. Hebräer Kapitel 5, ab Vers 11. Da steht, über ihn, und damit ist Jesus Christus gemeint. Also über Jesus Christus haben wir viel zu sagen. Und zwei Dinge, die schwer zu erklären sind. Warum sind sie schwer zu erklären? Weil ihr träge geworden seid im Hören. Merkt ihr? Diese Christen, die angesprochen wurden, die waren nicht beständig im Wort Gottes, sondern sie waren träge im Hören auf das Wort Gottes. Möge Gott uns davor bewahren. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also die waren schon eine gewisse Zeit mit Jesus unterwegs, die waren vielleicht schon 10 Jahre mit Jesus Christus unterwegs oder 15 Jahre mit Jesus Christus unterwegs und die sollten eigentlich schon so weit gegründet sein im Wort Gottes, dass sie wiederum andere belehren konnten vom Wort Gottes her. Aber er sagt, ihr habt es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe, also die Grundlagen der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also im Bild gesprochen, ihr seid immer noch Babys im Glauben. Ihr nuckelt immer noch an der Brust der Mutter. Ihr solltet schon längst Schwarzbrot vertragen können. Ihr solltet schon längst ein gutes Steak im geistlichen Sinne vertragen können. Aber ihr seid immer noch diejenigen, die Milch genießen. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger, er ist quasi noch ein Baby im Glauben. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, für die Erwachsenen, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Eine geistliche, gesunde Gemeinde, ihr Lieben, ist eine lernende Gemeinde, die Hunger hat nach dem Wort Gottes. Kommen wir zum zweiten Kennzeichen der Gemeinde von damals. Die Gemeinde damals war beständig in der Gemeinschaft und ich habe diesen Punkt mal überschrieben mit den Worten liebende Gemeinde. Diesen Punkt werde ich auch nächste Woche nochmal in der Predigt am 7. Januar etwas intensiver beleuchten, wenn wir uns auch mit der Jahreslosung beschäftigen werden. Aber doch möchte ich auch hier jetzt noch ein paar Gedanken weitergeben. Im Griechischen steht hier, bei diesem Wort Gemeinschaft, steht dort das Wort Koinonia. Koinonia bedeutet so viel wie eine ganz innige Beziehung haben, eine ganz enge Verbindung, Anteil zu nehmen am Nächsten und fest zusammenzuhalten. Und wie sah das jetzt ganz praktisch damals aus? Wie sah jetzt ganz praktisch diese Gemeinschaft aus, die die Christen damals auszeichneten? Vers 44 bis 46. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens auf. Eine interessante Gemeinschaft, oder? Hier wird eine Art Gütergemeinschaft beschrieben. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Damals gab es auch noch nicht diese Grundsicherung, die wir hier in Deutschland genießen. Und somit haben sie sich sehr stark füreinander eingesetzt. Das Prinzip aber, das können wir auch für uns heute übertragen. Sie haben einen Blick für die Not beim Nächsten gehabt. Ne? Hier steht, je nachdem einer bedürftig war. Sie haben geschaut, wer ist gerade in Not, wer ist bedürftig. Und dieser Person haben sie dann geholfen und haben dieser Not so ein Stück weit Linderung geschenkt. Und sie haben sich immer und immer wieder getroffen. Sie haben sich öffentlich getroffen. Wir sehen das zum Beispiel damals im zentralen Ort, im Tempel. Aber genauso haben sie sich auch im Privaten getroffen. Und das nicht, um einfach nur einen netten Abend zu haben, sondern es ging ihnen immer, und das macht Vers 47 deutlich, Gott zu loben. Also sie haben sich immer wieder auf Gott hin ausgerichtet. Bei all der Gemeinschaft, die sie hatten, bei dieser innigen Beziehung, die sie hatten, ging es ihnen immer um die Sache Gottes. Das vereinigte sie, das Lob Gottes hin. Daraufhin haben sie sich ausgerichtet. Viele von uns kennen, glaube ich, folgenden Spruch. Allein geht man ein. Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon mal gehört. Und ich glaube, dieser Spruch hat im Kern etwas sehr, sehr Wertvolles und Wahrhaftiges. Allein geht man ein. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott ist ein Beziehungswesen. Gott lebt uns Menschen Beziehung in Perfektion vor, nämlich in seiner Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Geist. Das ist Beziehung in Perfektion. Und Gott hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen und somit sind wir Menschen Beziehungswesen. Wir sind auf Beziehung hin geschaffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Beziehung leben. Wisst ihr, das Problem in unserer heutigen Zeit ist, zum einen, wir leben in einer stark individualistischen Zeit. Das heißt, die Botschaft, die uns immer und immer wieder gepredigt wird, jeden Tag durch die Gesellschaft und durch die Medien ist, es geht um dich. Es geht nur um dich. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Du musst dich verwirklichen, sei es im Job, in der Gemeinde oder wo auch immer. Es muss sich alles um dich drehen. Hauptsache, du hast Spaß. Wisst ihr, das ist immer wieder die Botschaft, vor allem die Botschaft, die unsere Kinder mehr und mehr fast täglich hören. Wir leben in einer individualistischen Zeit. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Gott hat dich nicht geschaffen, damit du dich um dich selbst drehst und dich nur um dich selbst kümmerst. Natürlich sollten wir uns nicht vernachlässigen, aber Gott hat uns gemacht, damit wir uns um Gott drehen und damit wir uns in unseren Nächsten investieren. Warum hat Gott dir mindestens eine Gabe geschenkt? Also nach 1. Korinther Kapitel 12 hat jeder, der ein Kind Gottes ist, mindestens eine Gabe. Und diese Gabe, die hat Gott dir nicht geschenkt, damit du diese Gabe nur für dich gebrauchst, sondern Gott hat dir die Gabe geschenkt, damit du diese Gabe in die Gemeinschaft investierst. Zum Beispiel steht in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11, dient einander mit der Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Das ist die Aufgabe für uns auch als Gemeinde. Gott hat dir eine Gabe geschenkt oder mehrere Gaben und die Gaben, die sollst du nicht für dich persönlich einsetzen, sondern du sollst diese Gabe für deinen Nächsten einsetzen. Einander mit der Gabe zu dienen. Dann haben wir noch ein Problem in der heutigen Zeit und zwar leben wir in einer extrem digitalisierten Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo es Livestreams gibt, wo es Predigt-Podcasts gibt und. Und da kommt ganz schnell der Gedanke auf, ich kann doch meinen Glauben auch für mich privat leben. Ich kann privat beten. Ich kann quasi privat meinen eigenen Gottesdienst feiern. Ich kann meinen eigenen privaten Lobpreis machen, indem ich mir einen Gottesdienst-Livestream anhöre oder eine Predigt von meinem Lieblingsprediger anhöre oder was auch immer. Ich brauche doch nicht die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und auch dieses Denken ist ein zutiefst unbiblisches Denken. Hebräer Kapitel 10 sollte uns darin eine Warnung sein, ab Vers 23. Da werden wir Christen aufgerufen, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns, also als Gemeinschaft von Christen, aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werke. Und wie soll das geschehen? Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag der Wiederkunft Jesu Christi herannahen seht. Ihr Lieben, wir als Kinder Gottes, wir brauchen einander. Du brauchst eine Ortsgemeinde, in der du entsprechend deiner Gaben und deiner Ressourcen eine gewisse Verbindlichkeit lebst. Du brauchst das. Deshalb ist aus meiner Sicht Gemeindemitgliedschaft so wichtig. Eine gewisse Verbindlichkeit zu leben und dich entsprechend deiner Gaben und Ressourcen in eine Gemeinschaft von Gläubigen zu investieren. Wisst ihr, Homeoffice, das ist vielleicht gut in deinen Job, aber nicht gut für die Gemeinde. Homeoffice für die Gemeinde, das ist nichts, sondern wir brauchen einander. Jeder von uns braucht Ermutigung, jeder von uns braucht Korrektur und Ermahnung. Und das erlebst du in einer Gemeinschaft. Vielleicht frustriert dich auch so manches Mal die Gemeinde und du denkst, in was für einen Haufen bin ich gelandet. Kann ja sein. Also ganz ehrlich, ich denke das auch manchmal. Wo bin ich gelandet? Immer wieder ständig Probleme. Da, wo Menschen zusammenkommen, da menschelst. Und als Pastor bist du ständig mit Problemen konfrontiert. Aber trotzdem ist es Fakt, und die Bibel macht es deutlich, wir brauchen einander. Um geistlich zu wachsen, um uns geistlich weiterzuentwickeln, wir brauchen einander. Und die erste Gemeinde damals war eine Gemeinde, die sich ausgezeichnet hat durch eine ganz tiefe Liebe zueinander. Der Theologe Konrad Eisler, er hat Folgendes zu diesem Text gesagt. Das ist für mich etwas sehr, sehr Intensives. Er sagt, das Herz der Gemeinde, liebe Freunde, ist die Zusammenkunft, das Zusammensein der Gemeinde über der aufgeschlagenen Bibel. Das Zusammensein über dem Worte Gottes, Gottesdienst, Bibelstunden, Andacht. Der Herzschlag der Kirche ist die regelmäßige Zusammenkunft seiner Leute. Zum Kennzeichen einer gesunden Gemeinde gehört die Liebe am Nächsten, die in der Gemeinschaft zum Tragen kommt. Wir kommen zum dritten Kennzeichen. Was zeichnete damals die Gemeinde aus? Was gehört zum Grundgerüst einer gesunden Gemeinde? Das Brotbrechen. Sie waren beständig im Brechen des Brotes und ich habe diesen Punkt mal überschrieben mit lobende Gemeinde. Warum lobende Gemeinde? Brotbrechen, wir verbinden das ja mit dem Feiern des Abendmahls, ne? Der Mahlfeier oder man nennt es auch Herrenmahl oder ganz andere Begriffe gibt es auch dazu. Und das Abendmahl dient ja unter anderem dazu, dass wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus für dich und mich ganz persönlich getan hat. Und wir danken ihm dafür und loben ihn dadurch. Und deshalb dieser Punkt, lobende Gemeinde. Früher war es damals häufig so, dass man zum gemeinsamen Essen zusammengekommen ist und im Anschluss oder auch mittendrin beim Essen die Mahlfeier gefeiert hat. Das haben wir ja auch gerade im Vers 46 gelesen, wo steht, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern. Also sie haben in einer gewissen Beständigkeit das Abendmahl gefeiert. Das war für die Christen damals ein ganz zentrales Element ihres Glaubens. Und für uns ist das auch ein ganz zentrales Element unseres Glaubens. Das Abendmahl, das Feiern des Abendmahls muss dir als Kind Gottes wichtig sein. Sonst krankt dein Glaube. Also wenn du, wenn dir es völlig egal ist, ob ich jetzt das Abendmahl einnehmen soll oder nicht, dann krankt dein Glaube. Das Einnehmen der Mahlfeier muss ein ganz zentrales Element für dich als Kind Gottes sein. Denn der Herr Jesus, er hat ja, als er das so eingeführt hat, lesen wir ja in Lukas Kapitel 22 ab Vers 19, da steht, er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen, also den Jüngern, und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und dann, das tut zu meinem Gedächtnis. Also das ist das Gebot des Herrn Jesus. Er möchte, dass wir es immer und immer wieder feiern, um uns daran zu erinnern, was es dem Herrn Jesus gekostet hat, dich und mich von unserer Schuld zu erlösen. Das Feiern der Mahlfeier ist enorm wichtig und ich hoffe, dass es für uns nie zur Routine wird. Ich hoffe, dass du nie hier in diesen Gottesdienstsaal kommst und vielleicht an diesen Tisch hier vorne siehst mit Brot und Saft auf den Tisch und denkst, ach du meine Güte, wir haben ja Abendmahl, dann wird ja der Gottesdienst noch länger als sonst. Ich hoffe, dass wir nie so denken. Gott bewahre uns vor so einem Denken. Die Mahlfeier führt uns eindringlich das Ereignis vor Augen, das uns überhaupt zu dem gemacht hat, wer wir sind. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass viele, wenn nicht sogar alle, von uns bei der Einnahme der Mahlfeier ganz bewusst dabei sind. Ich darf ja häufig die Mahlfeier hier vorne anleiten und ich darf in eure Augen bzw. Gesichter sehen. Und so manches Mal sehe ich, wie der ein oder andere tief ergriffen ist von dem, was der Herr Jesus für ihn ganz persönlich getan hat. Nicht selten sehe ich die ein oder andere Träne in euren Augen. Und ich bin dankbar dafür, dass das für uns keine Routine ist. Ihr Lieben, lasst es uns nie vergessen. Wir sind begnadete Sünder, die eigentlich nichts verdient hätten, außer dem Tod. Und vielleicht sitzt du heute hier und dir ist bewusst, ich kann das Abendmahl nicht feiern. Ich darf an der Mahlfeier nicht teilnehmen, weil ich eben noch kein Kind Gottes bin. Ich habe mich noch nicht für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Dann habe ich eine Bitte an dich. Und diese Bitte, die kommt nicht von mir, sondern diese Bitte kommt direkt von Herrn Jesus. Und diese Bitte lautet 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Laut diesem Vers stehe ich heute hier als Stellvertreter für Jesus Christus und ich bitte dich, stellvertretend für Jesus, bitte, bitte, lass dich versöhnen mit Gott. Und vielleicht denkst du jetzt, warum versöhnen mit Gott? Ich habe doch gar kein Problem mit Gott. Doch hast du. Die Bibel sagt, wenn du kein Kind Gottes bist, wenn du nicht Vergebung deiner Schuld empfangen hast, wenn du nicht versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dann bist du ein Feind Gottes. Das sagt die Bibel ganz klar in Römer Kapitel 5, Vers 10. Jeder, der kein Kind Gottes ist, ist ein Feind Gottes. Ich weiß nicht, ob du Feinde in deinem Leben hattest oder vielleicht hast. Ich wünsche es dir nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es muss wirklich schrecklich sein, Feinde zu haben. Aber weißt du, Gott als deinen Feind zu haben, ist das Schrecklichste, was du dir vorstellen kannst. In Hebräer Kapitel 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Du bist ein Feind Gottes, wenn du kein Kind Gottes bist. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Und daher nochmal meine ganz persönliche Bitte, die Bitte des Herrn Jesus, bitte, bitte, lass dich versöhnen mit Gott. Wie genial wäre es doch, das Jahr 2023 mit der Versöhnung mit Gott abzuschließen, oder? Wie schön wäre es? Ich lade dich herzlich dazu ein. Und wenn du magst, kannst du gerne auch auf uns Ältesten, auf Peter oder auf mich nach dem Gottesdienst zukommen und wir würden gerne mit dir beten. Und diejenigen, die noch nicht getauft sind, euch bitte ich, lasst euch auf euren Glauben hin taufen. Was hindert euch daran, sich taufen zu lassen? Wenn du davon überzeugt bist, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und dass du seine Vergebung in Anspruch genommen hast, dann lass dich taufen. Und dann kannst du mit Freuden mit uns als ganze Gemeinschaft das heilige Abendmahl feiern. Dir geht eine ganze Menge verloren, wenn du es nicht tust. Die ersten Christen haben aus voller Überzeugung mit Freuden beständig das Abendmahl gefeiert. Und wir tun es auch, weil es zum Grundgerüst einer gesunden Gemeinde gehört. Kommen wir zum letzten Kennzeichen einer gesunden Gemeinde. Die Christen damals, sie waren auch beständig in den Gebeten. Also die Christen damals waren eine betende Gemeinde. Ihr Lieben, eine gesunde Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Lukas ist ja der Schreiber der Apostelgeschichte. Und Lukas hat ja auch das Lukas-Evangelium geschrieben. Und ich finde es bezeichnend, wie Lukas in seinem Evangelium das Gebetsleben des Herrn Jesus beschreibt. Das Gebetsleben wird im Lukas-Evangelium so intensiv beschrieben wie in keinem anderen Evangelium. Insgesamt 9-mal wird immer wieder erwähnt, Jesus betete. Zum Beispiel bei seiner Taufe oder in Lukas Kapitel 5, er ging an einen einsamen Ort und betete. Lukas Kapitel 6, er zog sich auf einen Berg und betete eine ganze Nacht und. Also Jesus als Gott selbst war ständig im Gebet. Die Briefe des Neuen Testaments fordern uns immer wieder auf, dass wir als Gemeinde beten sollen. Ich bringe uns mal 3 Beispiele, ganz exemplarisch, gibt natürlich deutlich mehr. Philipper Kapitel 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. 1. Timotheus 2, 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen. Dann geht es weiter, dass wir auch da einen gewissen Schwerpunkt setzen sollten, um für die Regierung zu beten. Wisst ihr, wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann finden wir dort eine betende Gemeinde vor. Eine Gemeinde, die so heftig gebetet hat, dass sogar die Erde erbebte. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Wenn ich ab und zu mal, ich pauschalisiere jetzt so, ne? Ich spreche jetzt nicht euch persönlich an, sondern ich spreche uns als Gemeinde an. Wenn ich unsere Gebetsversammlungen manchmal beobachte, dann sind sie manchmal so spärlich, ich glaube, wir würden noch nicht mal ein Staubkorn erschüttern. Die Gemeinde damals hat so heftig gebetet, dass sogar die Erde erbebte. Jemand sagte mal, bei keinem Christen ist das geistliche Leben tiefer als sein Gebetsleben. Wenn du mal dein Gebetsleben reflektierst, ganz persönlich für dich, wo stehst du da gerade? Bist du im Jahr 2023 gewachsen? Sind wir als Gemeinde neues Leben im Jahr 2023 im Gebet gewachsen? Man entwickelt sich ja weiter im Gebet. Der Pastor Jim Kambala, das ist ein Pastor in Amerika, er schreibt in seinem Buch, Wenn Glaube Feuer fängt, kann ich sehr empfehlen, da schreibt er von einer Situation, wo ein anderer Pastor aus Australien oder Neuseeland in seine Gemeinde gekommen ist. Und Jim Kambala hat dann diesen Pastor gebeten, gib uns doch bitte ein Grußwort weiter an, als Gemeinde. Und das Grußwort lautete folgendermaßen. An der Anzahl der Leute, die am Sonntagvormittag zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär eine Gemeinde ist. Also wenn eine Gemeinde sehr lebhaft ist, ihre Gottesdienste vielleicht sehr kreativ gestaltet, dann kommen die Leute am Sonntagmorgen. Dann der zweite Satz. An der Anzahl der Leute, die am Sonntagabend zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär der Pastor oder Evangelist ist. Also die hatten dann auch noch Sonntagabend Gottesdienst. Und je nachdem, wie charismatisch jetzt der Pastor vorne ist und die Leute begeistern kann, dann kann es durchaus sein, dass die Leute auch an einem Sonntagabend noch in den Gottesdienst kommen. Und jetzt kommt der letzte Satz. An der Anzahl der Leute, die zur Gebetsversammlung kommen, kann man ablesen, wie populär Jesus ist. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wenn ich auf mein Gebetsleben schaue, dann ist Jesus nicht wirklich populär. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Wenn ich auf das Gebetsleben unserer Gemeinde schaue, dann ist da auch noch ganz viel Luft nach oben. Und ein ganz großes Vorbild im Gebet für mich ist dieser Mann, Bhakt Singh. Das war ein indischer Pastor, er lebte von 1903 bis 2000 und Gott hat diesen Mann in einer unfassbaren Art und Weise gebraucht. Er hat über 600 Gemeinden in Indien gegründet. Unfassbar. Und sein Motto war, wir wollen im Gebet und im Wort Gottes verharren. Also ähnlich wie Apostelgeschichte 2,42. Und jetzt wird über diesen Mann Folgendes gesagt. Der britische Missionar Paul Marsh erzählte mal etwas über das Gebetsleben von diesem Inder. Es fand in den 50er Jahren, also 1950, eine Gebetsveranstaltung statt, die dieser indische Missionar veranstaltet hatte. Und der britische Missionar Paul Marsh sollte jetzt diesen Bhakt Singh nach der Gebetsveranstaltung abholen. Und jetzt berichtet er Folgendes. Er ist dann um 7 Uhr morgens dorthin gekommen zu dieser Gebetsversammlung. So war das verabredet. Er wollte ihn abholen, geht in das Gebäude und sieht, die Gemeinde ist immer noch am Beten. Das war ihm unangenehm. Er entschuldigte sich dafür. Und dann heißt es in der Biografie von Bhakt Singh, als sie aufhörten, entschuldigte ich mich für die Verspätung. Mach dir keine Sorgen, sagte ein Bruder. Du bist nicht zu spät gekommen. Wir haben gerade unsere Gebetsversammlung beendet, die gestern Abend nach der Versammlung begann. Die Brüder hatten etwa 10 Stunden gebetet. Das war typisch für die Persönlichkeit und den Charakter von Bhakt Singh. 10 Stunden am Stück als Gemeinde gebetet. Wisst ihr, manchmal sind wir als Gemeinde glücklich, wenn wir 10 Minuten als Gebet in der Gebetszeit überstehen. Aber 10 Stunden, so weit weg von uns als Gemeinde. Und das, obwohl wir mehr als genug Anliegen zum Gebet hätten. Unsere Regierung braucht in unserem Land unfassbar viel Gebet. Das Land Israel, das auserwählte Volk Gottes, braucht aktuell so sehr unser Gebet. Die Ukraine braucht unser Gebet. Unsere Glaubensgeschwister, die verfolgt werden, sind angewiesen auf dein und mein Gebet. Unsere Geschwister in der Gemeinde brauchen Gebet. Auch hier in der Gemeinde sind die Ehen angefochten. Auch hier in der Gemeinde sind Beziehungen gereizt. Eltern, auch hier in der Gemeinde, sind mit der Erziehung ihrer eigenen Kinder überfordert und sie brauchen dein und mein Gebet. Menschen, die leiden, weil sie Schmerzen haben, brauchen unser Gebet. So viele Ehepartner und Kinder unserer Mitglieder der Gemeinde sind eben noch nicht Kinder Gottes und sie brauchen unser Gebet. Und ich könnte noch viel, viel mehr Anliegen nennen. Und wisst ihr, ich will nicht aufhören, auch im Jahr 2024 dafür zu beten, dass wir als Gemeinde Neues Leben eine betende Gemeinde werden, die verstanden hat, dass alles mit Gebet steht oder auch fällt. Und an dieser Stelle möchte ich eine Einladung aussprechen. Dima hat es im Infoteil schon gesagt. Ab nächste Woche, Sonntag, vom 7. bis zum 14. Januar, werden wir uns hier jeden Tag treffen, um diese Gebetswoche durchzuführen. Und aus meiner Sicht ist diese Woche die wichtigste Woche in unserem Gemeindejahr, die allerwichtigste Woche. In dieser Woche werden aus meiner Sicht die Weichen für das Jahr gestellt. Und deshalb möchte ich dich herzlich bitten, ja, ich möchte dich einladen, komm zur Gebetswoche und bete mit. Versuche es dir einzurichten, vielleicht an einem oder vielleicht auch an jedem Abend dabei zu sein. Aber wir als Gemeinde sind angewiesen auf dein Gebet. Und wenn wir beten, dann werden wir Folgendes erleben. So wie die Gemeinde damals in Vers 47. Da steht, sie lobten Gott und sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Und jetzt kommt's. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich sehne mich nach Erweckung. Ich sehne mich nach Erweckung in meiner Ehe. Ich sehne mich nach Erweckung unter meinen Kindern. Ich sehne mich nach Erweckung in meiner Nachbarschaft, in meinem Ort oder wo auch immer. Dann lass es dir gesagt sein, es führt kein Weg am Gebet vorbei. Und daher, liebe Gemeinde und auch liebe Freunde der Gemeinde, Ich wünsche uns als Gemeinde für das Jahr 2024, dass wir eine gesunde Gemeinde werden, die verstanden hat, dass wir eine lernende Gemeinde sein sollten, eine liebende Gemeinde sein sollten, eine lobende Gemeinde sein sollten und auch eine betende Gemeinde sein sollten. Möge Gott uns dazu Gnade schenken. Amen.